Also ich glaube, wenn man jetzt die Corona-Warn-App nicht herunterlädt mit dem Hinweis auf Datenschutz und der Angst vor Überwachung, ja, dann ist da ein Defizit in der Aufklärung oder ein Missverständnis in der Bedeutung, was diese Corona-Warn-App eigentlich tun soll.
Gegen den Corona-Koller. Der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin Redakteurin bei Welt. Eines der großen Themen der Corona-Krise ist eine App. Die Corona-Warn-App. Seit Wochen haben wir viel darüber diskutiert. Über Datenschutz, über Freiwilligkeit, über Sinn und Unsinn der App insgesamt. Ich habe auch immer noch viele Fragen. Deswegen habe ich mich mit Michael Littger verabredet. Er ist Geschäftsführer des Vereins Deutschland sicher im Netz. Der Verein unterstützt Verbraucher und auch kleinere Unternehmen im sicheren Umgang mit dem Internet. Er hat mir auf meine Frage gleich zurückgeschrieben, dass man beim Thema Corona-App den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Jetzt will ich's wissen. Hallo Herr Littger, warum sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Natürlich ist die Akzeptanz der Corona-Warn-App entscheidend auch für ihren Erfolg und deshalb auch wichtig, dass IT-Sicherheit, Datenschutz gewährleistet sind. Es war zutreffend und notwendig, die Debatte darüber zu führen. Zugleich stellen sich die Verbraucher natürlich ganz andere Fragen. Wie funktioniert die App? Warum bereichert sie meinen Alltag? Was bringt sie mir für Vorteile? Und genau diese Fragen sind am Ende auch entscheidend und deshalb müssen wir darüber jetzt sprechen und davon ausgehen, dass sie möglichst datengeschützt und sicher auch funktionieren wird.
Sie haben ja gerade gesagt, das sind die Fragen, die sich Verbraucher stellen. Und das ist ja auch Ihr Job bei Deutschland sicher im Netz, genau diese Fragen zu beantworten. Also was sind denn so die häufigsten Fragen, die jetzt die Menschen an Sie gestellt haben?
Also ich kann zunächst bestätigen, es gibt ganz, ganz viele Fragen der Verbraucher. Das sind sehr einfache Fragen, angefangen von, wo gibt es denn diese App eigentlich? Dann aber auch so Fragen wie, was passiert denn mit der App? Was bekomme ich für Nachrichten? Und wenn zum Beispiel dann auch die Nachricht erfolgt, lass dich testen, wie lasse ich mich testen? Wer bezahlt den Test? Und was passiert, wenn ich darauf nicht reagiere? Und genau diese Fragen versuchen wir zu beantworten, zum Beispiel an unseren Anlaufstellen des Digitalkompass. Und die Erfahrung ist, dass dann auch eine sehr große Bereitschaft besteht, diese App auch wirklich zu nutzen.
Dass jetzt so viele Fragen aufgetaucht sind, verwundert ja schon, dadurch, dass da seit Wochen drüber diskutiert wird und da auch so viel schon zu veröffentlicht wurde. Hat da irgendwie die Bundesregierung von Anfang an die App falsch oder zu wenig gut verkauft?
Natürlich gab es große Debatten über die technologischen Gründe dieser App, ob nun dezentral oder zentral. Auch letztlich die Frage, was sie alles können soll. Ja, das waren Debatten, wo, glaube ich, für alle Beteiligten eine steile Lernkurve hingelegt wurde. Es wurde jetzt viel debattiert. Ich glaube, es gibt jetzt eine gute Lösung. Sie ist sehr schmal, sie ist sehr fokussiert, sie ist auch sehr datensparsam. Insoweit war die Debatte nicht umsonst. Aber ich denke auch, dass hier die Herausforderung, so ein Riesenprojekt wirklich zu stemmen, wir sprechen ja über viele Millionen Nutzer am Ende des Tages, dass es unterschätzt wurde und dass man sich aber jetzt versucht hat, auf den letzten Metern zu fangen und das scheint ja jetzt auch gelungen zu sein.
Sie haben die Millionen Nutzer gerade erwähnt. 60% der Deutschen sollen ja idealerweise die App installiert haben, damit es überhaupt Sinn macht. Jetzt sind laut dem aktuellen Deutschland-Trend vom Juni 42% der Deutschen überhaupt nur bereit, die App zu installieren, 39% nicht. Und von den 39, die Mehrheit hatten Probleme mit dem Datenschutz. Jetzt frage ich mich, 60%, die einzige App, die 60% der Deutschen erreicht, ist WhatsApp. Mhm. Warum vertrauen die Deutschen WhatsApp mehr, als sie der Corona-App vertrauen?
Ja, die Frage, ob ich eine App oder überhaupt, ob ich Technologie nutze, unterliegt ja immer einer Nützlichkeitserwägung. Wenn ich den Nutzen sehe, dann will ich auch den Aufwand betreiben, dann lade ich sie mir runter, dann nutze ich die Technologie. Deshalb geht es hier auch wirklich darum zu verstehen, was bringt mir diese App? Und wenn ich das nicht verstehe, wenn ich den Nutzen der Corona-App nicht verstehe, dann will ich sie auch nicht mir runterladen. Und im Zweifel komme ich dann als Begründung meiner Nichtnutzung dieser App auf solche Themen wie Datenschutz oder IT-Sicherheit eben in der Regel. Das kann aber eben genau damit auch überwunden werden, diese Bedenken, wenn ich den Nutzen hervorstelle. Deshalb ist Ihr Beispiel WhatsApp sehr, sehr passend. Natürlich sind es Anwendungen, wo ich den Nutzen sofort verstehe und deshalb da auch gar keine große Erklärung für brauche und dann auch eh bereit bin, Kompromisse beim Datenschutz offensichtlich einzugehen, was ja bei der Corona-Warn-App glücklicherweise nun gar nicht der Fall ist.
Sie haben gesagt, der Datenschutz, also klang für mich jetzt so, als wäre der Datenschutz, also die Probleme mit dem Datenschutz fast ein bisschen vorgeschoben als Grund, das nicht runterzuladen, weil man eigentlich das Ganze nicht verstanden hat, was es soll.
Also ich glaube, wenn man jetzt die Corona-Warn-App nicht herunterlädt mit dem Hinweis auf Datenschutz und der Angst vor Überwachung, ja, dann ist da ein Defizit in der Aufklärung oder ein Missverständnis in der Bedeutung, was diese Corona-Warn-App eigentlich tun soll. Das heißt, ja, wenn jetzt der Hinweis auf Datenschutz kommt bei der Nutzung der Corona-Warn-App oder bei der Nichtnutzung, dann klingt das zunächst einmal nach einer sehr pauschalen Begründung, die nach der jetzigen Ausführung dieser App im Grunde genommen nicht mehr begründbar ist. Sie ist wirklich datensparsam, obgleich klargestellt werden muss, keine Technologie dieser Welt ist zu 100% sicher und das sollte hier dann auch gesagt werden.
Muss man das vielleicht noch ein bisschen erklären mit dem Datenschutz? Da war ja einer der größten Kritikpunkte am Anfang, dass die Daten zentral gespeichert werden sollten. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Daten werden jetzt dezentral auf dem jeweiligen Smartphone gespeichert. Heißt, außer dem Smartphone weiß de facto niemand, dass der Kontakt irgendwie stattgefunden hat. Mhm. Und der Code wurde ja auch komplett offengelegt. Das heißt, Software-Experten haben sich das alles angeguckt und sind beruhigt. Trotzdem, haben wir ja gerade schon gesagt, ist die Mehrheit der Leute irgendwie immer noch ein bisschen skeptisch. Mhm. Ist diese Angst um Daten jetzt auch mal abgesehen von der Corona-App irgendwie sowas, was so in, ich sage jetzt mal, in uns Deutschen grundsätzlich drin liegt, weil das Thema immer wieder hochkommt, wenn es um irgendwelche digitalen Geräte geht?
Ja, also eine Skepsis auch bei jeder App und wenn sie noch so sicher ist, ist ja zunächst einmal gar nicht schlecht. Zugleich ist auch richtig, die Debatte um Datenschutz und auch IT-Sicherheit wird in Deutschland offensichtlich sehr viel heftiger, sehr viel emotionaler geführt, als das in anderen Ländern der Fall ist. Wir haben das bei der Corona-Warn-App sehr gut beobachtet und trotzdem bin ich sehr optimistisch, dass auch Verbraucher hier auch in Deutschland sehr aufgeschlossen sind, nicht nur beim speziellen Thema Corona, sich hier auch zu öffnen und solche Angebote zu nutzen, sondern ich glaube ganz generell auch abzuwägen, nutzt mir ein Angebot, nutzt mir eine App und bin ich bereit, dafür Daten zu geben. Ich glaube, das Defizit der ganzen Debatte, auch bei der Corona-Warn-App sehe ich das, ist im Grunde die mangelnde Diskursfähigkeit, also die mangelnde Führung einer öffentlichen Debatte über Nutzen und auch die Rolle von Daten in der ganzen neuen Welt. Und diese Debatte sollten wir auch führen. Vielleicht haben wir es mit der Corona-Warn-App ein Stück weit gelernt, das auch in geordneten Bahnen zu tun.
Zum Thema Nutzen der App. Jetzt ist das ja so, das Ziel überhaupt ist, Ansteckung nachzuverfolgen. Das heißt, jeder, der das Mobilfon hat, der sich die App installiert, der wird dann mit Bluetooth automatisch verbunden mit den Geräten in seiner Nähe. Gemessen wird dann aber nur der Abstand und die Zeit. Mhm. Nicht aber, ob man sich jetzt draußen getroffen hat, drinnen getroffen hat, hinter einer Glaswand getroffen hat. Wie aussagekräftig ist das dann überhaupt?
Also ein Kritikpunkt natürlich der Corona-Warn-App ist, dass sie nicht wirklich smart ist. Das bedeutet, dass es nicht unterschieden wird, ob ich eine Schutzmaske trage, ob ich jemanden 10 Minuten hinter der Kasse gestanden habe oder ob ich ihn anhuste, was unter Umständen gar nicht registriert wird von dieser App. Das heißt, diese tatsächlichen Verhaltensweisen oder Schutzvorkehrungen, die ja sehr entscheidend sind für die Frage der Infektionen durch Corona, die kann die App leider nicht wahrnehmen. Das muss man wissen, das ist nicht notwendigerweise ein großes Manko, aber man muss es wissen als Verbraucher, um auch Fehlalarme, die die App ja dann produziert, wenn ich geschützt bin, aber eben zu lange niemandem gestanden bin, um eben auch Fehlalarme hier möglicherweise besser einschätzen zu können. Das heißt, ich werde zwar gewarnt, du standest da 15 Minuten neben meinem Infizierten, aber ich weiß im Zweifel, ich trage immer eine Schutzmaske oder nehme mich in Acht vor Menschen, die vielleicht auch husten oder infektiös wirken, ja, dann bin ich da möglicherweise auch mehr geschützt. Und das kann die Corona-App an sich nicht unterscheiden.
Jetzt geht es weiter bei der App. Wenn man also positiv getestet ist, bekommt man vom Arzt so einen, ich sag mal, Einmal-Code, so einen QR-Code, den man dann scannt. Und dann ist quasi offiziell bewiesen, dass man Corona hat. Das soll ja vor allen Dingen Missbrauch vorbeugen. Gibt es auch trotz dieses Systems noch Missbrauchsmöglichkeiten bei der App?
Also was absolut ausgeschlossen werden muss, dass also Trolle diese Warn-App nutzen, um zu behaupten, dass sie infiziert wären und damit sich einen Spaß erlauben, dass also Fehlalarme ausgelöst werden, weil denken die Leute, dass sie infiziert sind, weil diese App eben Alarm schlägt. Um das auszuschließen, ist ein relativ ausgeklüngeltes technisches System vorgenommen worden, das also eben auch über solche Wege funktioniert. Da werden auch noch über TANs gesprochen, wenn Labore den Test dann eben positiv durchgeführt haben. Man ist sich eigentlich im Moment sehr sicher, dass da kein Missbrauch begangen werden kann. Das heißt, wenn ich mit der App als infiziert bestätigt wurde von einem Amt, dann bin ich da auch sozusagen verifiziert. Aber natürlich, wo ein Missbrauch möglich ist, dass ich ein Handy eines Infizierten in meine Tasche stecke und mit diesem Handy, das mich als infiziert ausweist, das aber einem anderen Menschen gehört, der als infiziert verifiziert wurde, dass ich mit diesem Handy eben doch wieder Schindluder betreiben kann und eben dann auch einen Fehlalarm auslösen kann.
Jetzt neben Datenschutz und Missbrauch war ja auch ein großes Thema, da ist noch das Thema Freiwilligkeit. Die App ist komplett freiwillig. Das war auch am Anfang durchaus kritisch, dass man auch überlegt hat, eine Widerspruchslösung irgendwie einzuführen. Jetzt ist es so, niemand ist gezwungen, die App zu installieren. Jetzt schlage ich einen Bogen zu Google und Apple, die ja geholfen haben, da auch den technischen Unterbau zu machen. Mussten sie natürlich auch, weil es die Technik brauchen wir. Jetzt haben sie aber wohl angekündigt, dass sie in ein paar Monaten das so machen werden, dass automatisch mit einem Update eben dieser technische Unterbau, dieser, nenne ich es in Verbindung, auf jedes Betriebssystem aufgespielt wird. Hat man dann nicht doch wieder das automatisch und muss dann doch wieder von sich selbst aus Widerspruch einlegen?
Also was ich als Nutzer dieser Betriebssysteme von Google und Apple künftig sicher mit mir rumtrage, ist diese Schnittstelle, die hier auch erst ermöglicht, dass über diese Bluetooth-Technologie dieses Tracing von Kontakten zwischen Handys, die diese App nutzen, die Corona-Warn-App, dass das ganze Thema überhaupt ermöglicht wird. Diese Schnittstelle, die jetzt ja auch erst anlässlich dieser Corona-Warn-App von diesem Betriebssystem zur Verfügung gestellt wurde, die wird künftig als ganz normales Set auf meinem Betriebssystem vorliegen. Das heißt umgekehrt aber noch nicht automatisch, dass ich nun mich auf jeden Fall mit diesem Corona-Warn-App-System ausstatte oder dass ich jetzt künftig permanent getraced würde. Das geht dann erst wieder durch die App, die sich auf diese Schnittstelle aufsetzt und deren Download ja auch dann freiwillig ist.
Sehen Sie denn die Beteiligung von Google und Apple insgesamt irgendwie kritisch? Haben Sie Sorgen, dass da doch hintenrum irgendwelche Daten abgezogen werden?
Naja, also klar ist, dass diese Schnittstellen sehr datensparsam ausgestaltet wurden. Das heißt, ein Zugang auf GPS oder auf andere Kontaktinformationen hier technologisch ausgeschlossen wurden. Insoweit handelt es sich hier wirklich um eine sehr datensparsame Variante. Ich gehe zusätzlich davon aus, dass kein Missbrauch stattfinden wird im Sinne einer Wahrnehmung von individuellen Handydaten, die natürlich bei den Betreibern dieser Systeme bekannt sind und der Informationen, die jetzt über eine Tracing-App auf dem Handy dezentral gespeichert werden. Da gehe ich stark davon aus, dass da kein Missbrauch stattfinden würde. Ich gehe sogar davon aus, dass, wenn das passieren würde, der Bundesdatenschutzbeauftragte hier sehr heftig intervenieren würde, dass dieser dann eingetretene Missbrauch nicht stattfindet. Nein, also nach dem heutigen Stand kann jeder davon ausgehen, dass mit Blick auch auf die Betreiber dieser Betriebssysteme auf meinem Handy, sprich Apple und Google, dass da keine weiteren Schwachstellen entstehen werden.
Es gibt ja schon die nächsten Überlegungen, was jetzt als nächstes kommt. Eine Sache, die da genannt wird immer wieder, ist der digitale Immunitätsausweis. Kann man jetzt schon wieder irgendwelche Warnleuchten im Gehirn haben, ja, oder ist man da zu ängstlich.
Also ein Learning aus der Debatte der letzten Wochen ist doch natürlich, dass es hier um eine ganz konkrete, eine sehr spezielle, eine sehr schmale Anwendung gehen muss, um die Verbraucher nicht zu verunsichern und nicht schon wieder mit der nächsten Idee zu kommen, die dann doch vielleicht auch wieder mehr Daten erfordert und auch wieder neue Unsicherheiten bringt. Deshalb warne ich davor, jetzt mit zu vielen neuen Ideen zu kommen, wo man auch am Ende als Verbraucher wieder verunsichert wird, ist das jetzt diese App, ist das jetzt die andere App. Insoweit beteilige ich mich da auch gerade nicht so sehr an Spekulation, was noch alles kommt. Klar ist, es wird mehr kommen. Das Thema Pandemie und auch Corona wird natürlich auch zu neuen Innovationen in dem Feld der Apps führen. Aber für die Corona-Warn-App gilt nun die Devise, sie muss klar abgegrenzt werden von anderen Angeboten und der Verbraucher sollte die nächsten Wochen und ja Monate über diese Anwendung aufgeklärt werden und jetzt nicht mit anderen und zusätzlichen Varianten verunsichert werden.
Es wird noch viel kommen, sagen Sie ja zu Recht. Braucht es denn grundsätzlich ein Gesetz begleitend zu der App?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum gibt es die Debatte um ein Gesetz überhaupt? Es geht darum, dass die Corona-Warn-App natürlich freiwillig ist, aber als Arbeitgeber oder als Betreiber eines öffentlichen Personennahverkehrs oder als Restaurantbesitzer natürlich die Möglichkeit bestünde zu sagen, du kommst hier nur rein, wenn ich deine Corona-Warn-App mal einsehen darf und zum Beispiel einsehen darf, dass du nicht infiziert bist. Nun ist es klar, dass das unter Datenschutzaspekten sehr kritisch zu bewerten ist und man auch sich dem verweigern könnte. Niemand kann gezwungen werden. Andererseits stelle ich mir einen Arbeitnehmer vor, der seinem Arbeitgeber sagt, nee, mache ich nicht. Da ist natürlich die Macht des Arbeitgebers dann größer. Ob es dazu kommen wird, weiß ich nicht. Wenn es dazu kommen wird, wäre es jedenfalls ein letztlich faktischer Bruch der Freiwilligkeit gewissermaßen. Und ich vermute, dass es dann auch den Ruf nach Regulierung wieder geben wird. Für den Moment hat man sich dagegen entschieden und ich hoffe sehr, dass auch die Corona-Warn-App ohne Regulierung auskommen wird. Das wird man sehen.
Für wie gefährlich halten Sie denn Fake-Apps?
Also Fake-Apps ist ein Problem auch für die Corona-Warn-App in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind die Corona-Warn-Apps Fake Corona-Warn-Apps, nenne ich sie jetzt mal, die unechten Apps, nur dafür gemacht, um an die Daten des Verbrauchers zu kommen, indem dann auch noch andere Daten abgesorgt werden, die mir echten Schaden zufügen können. Insoweit ist es erstmal ein echtes Risiko für den Verbraucher. Zum anderen vor allen Dingen untergräbt es aber die Glaubwürdigkeit in die echte Corona-Warn-App, denn am Ende bleibt ja beim Verbraucher nur haften, da wird Schindluder betrieben, da gibt es Verbrecher, Kriminelle in dem Umfeld, dann lasse ich die Finger da mal ganz davon weg. Und diesen Image-Schaden, den muss man versuchen zu verhindern, indem man auch jetzt schon, das tun wir auch in unseren Anlaufstellen, aufklärt und auch die Leute befähigt, zu verstehen, was ist die wahre Corona-Warn-App und wo werde ich möglicherweise reingelegt.
Also was ist die wahre Corona-Warn-App? Wie erkenne ich sie?
Also ganz wichtig, dass man die Corona-Warn-App nur in den offiziellen Stores der Betreiber Google und Apple abrufen kann, nicht auf anderen Webseiten. Das ist die allerwichtigste Regel. Ansonsten kann man auch im Impressum der jeweiligen App nachschauen, wer ist eigentlich der Herausgeber. Es ist ja das Robert-Koch-Institut und sonst niemand. Und insoweit kann man auch solche Schutzvorkehrungen für sich persönlich prüfen. Und dann ist man auch sicher, dass man die richtige App nutzt.
Und Sie werden dann einer der Ersten sein, der sich die App installiert?
Ja, selbstverständlich.
Herr Littger, vielen Dank für die ganzen Antworten und das Gespräch.
Ja, danke.
Na, wenn Sie sich die App jetzt installieren? Falls Sie immer noch Fragen haben, finden Sie in den Shownotes den Link zu Deutschland sicher im Netz und auch zu einigen Artikeln, die meine Kollegen zum Thema Corona-App geschrieben haben. Mein Name ist Antonia Beckermann. Bis zur nächsten Folge.